Kontaktlos auf BR Klassik. Die Filmmusik ist heute unser Thema. Welche Rolle spielt der gute alte Unterschied E oder U?
Gibt es den überhaupt noch?
Ja.
Auch finanziell zumindest, ne?
Ja, aber auch nur in einem Recht. Nein, ich bin der Meinung, den Unterschied, das hat sich überholt. Weil selbst in der E-Musik, in der Avantgarde-E-Musik, wird mit ähnlicher Elektronik gearbeitet wie in der Filmmusik. Und worauf soll sich der letztendlich begründen? Ja? Ist die Selbstständigkeit eines Werkes Garant dafür, dass es E-Musik sein soll? Ja? Wo fängt das an?
Matthias Keller hat dazu vorhin ja schon so ein bisschen
glatt
gemacht.
Wo fängt das an? Also ich meine natürlich, das Vergleichsbeispiel ist ja immer Musiktheater und Oper. Und ich meine, was heißt hier selbstständig? Natürlich könnte man ins Feld führen, dass in der Oper die Musik sozusagen erstmal ausschlaggebend ist und alles Weitere sich danach ordnet. Das wäre vielleicht das Einzige, was man da sagen kann. Aber da kann man nicht festmachen, ob etwas U oder E ist. Und das finde ich eben, das klang vorhin auch schon mal an, das Faszinierende an der Filmmusik, dass sie ein extrem weites Feld ist und auch von mancher Hinsicht extrem liberal. Also das ist vielleicht ein Allerweltswort, aber einmal ist es sehr liberal, was den Werdegang der Komponisten anbelangt. Das wissen wir alle, dass also die Leute auf ganz unorthodoxen Wegen dahin kommen. Längst nicht jeder hat ein Filmmusikstudium hinter sich oder ein klassisches Studium. Es gibt Leute, die kommen vom Theater, es gibt eben auch Leute, die kommen von der Kirchenmusik. Es gibt alle möglichen Werdegänge dort. Das ist das eine. Und das andere ist eben, Martina Eisenreich hat es, glaube ich, auch angesprochen, dass man ja im Grunde genommen auch verschiedene Stile also bedienen muss und das hängt einfach vom Sujet ab. Das Sujet bietet auch das, wie soll ich sagen, das Argument oder die Begründung, warum ich zum Beispiel historisch plötzlich schreibe oder warum ich jetzt ganz versuche, doch in die Avantgarde zu gehen.
Die Trennung zwischen E- und U-Musik liegt ja vielleicht auch ein bisschen an der Aufnahmewilligkeit der Zuhörer oder des Zielpublikums, sag ich mal. Und da hat Filmmusik aber auch in letzter Zeit sehr stark dazu beigetragen, E-Musik oder vielleicht neue Musik auch einem ganz, ganz breiten Publikum zugänglich zu machen. Es ist immer grundsätzlich so, dass mit Bildern Musik und ungewöhnliche Klänge viel bereitwilliger aufgenommen werden. Also zum Beispiel so eine Filmmusik wie bei Matrix damals, Don Davis. Das erinnert eigentlich eher an eine Klangwelt wie bei Penderecki, wo Mainstream-Publikum vielleicht im Konzertsaal aufstehen würde und gehen und denkt, was soll ich damit anfangen?
Wir haben am Anfang Psycho gehört, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich nenne das immer das Avantgarde-Paradox. Also das ist genau dieser Zustand, wo Leute vielleicht, dieselben Leute, aus dem Konzertsaal gingen, also ich unterstelle das jetzt, wenn diese Klänge kämen, aber im Film wird es nicht nur hingenommen, sondern es gibt eine regelrechte Fangemeinde und es gibt ganz viele, nicht nur Splatter-Movies, aber da ist es natürlich besonders angesiedelt, Exorzist und welche Filme auch immer, wo also ganz viel George Crumb und all diese Dinge kommen und es funktioniert.
Stanley Kubrick seinerzeit, der alte schöne Science-Fiction-Klassiker 2001, Odyssee im Weltraum, Ligeti, voll fett.
Ja, nur der ist natürlich ein Beispiel, eigentlich ein Negativbeispiel, weil das, was in dem Film sind ja alles Temp-Tracks. Es gab ja eine Komposition dazu. Oliver North hat ja die Musik zu diesem Film geschrieben. Nur Stanley Kubrick wollte die nicht. Der wollte lieber die Temp-Tracks, die wurden dann teuer gekauft. Ligeti war eine Riesenhürde, der wollte das gar nicht.
Nee, aber Ligeti, es gibt einen O-Ton, ich habe ihn sogar zu Hause, wo Ligeti noch kurz vor seinem Tod erzählt hat, dass er nur ein paar hundert Kröten dafür gekriegt hat.
Von wegen teuer.
Und der ist sogar von dem Filmstudio noch unter Druck gesetzt worden, denn damals war er noch nicht so berühmt. Und dann hat er gesagt, dann gebe ich halt die Rechte her. Aber es stimmt tatsächlich, was Sie sagen. Also es ist eine Musik aufgenommen worden und Alex North, der gute Mann, kam in das Screening in New York und wusste nichts davon. Das ist das Allerschlimmste gewesen. Mhm. Hat natürlich nicht erwartet, dass kein Takt seiner Musik sich dort wiederfindet.
Ja, oder Janusz Kwadzi, wo dann zum Beispiel
Philipp Glass,
eigentlich einen Soundtrack dazu komponiert hat, wo man nicht weiß, vermittelt der Soundtrack mehr Bilder oder der Film. Mir ging es so.
Ja. Ja, ich meine, wo fängt das an und wo hört das auf? Ich habe ja auch viel Bühnenmusik geschrieben, Oper geschrieben. In dem Moment, wo ich dann eine Oper schreibe, bin ich dann E-Komponist. Und wenn ich dann Filmmusik schreibe, soll ich U-Komponist sein? Das passt doch alles überhaupt nicht zusammen. Also ich glaube, diese Unterscheidung, die könnte man wirklich mal begraben.
Da sage ich immer, wir haben ja selber auf BR Classic diesen Werbeclip gehabt mit George Frederick Handel. Und schön, dass man nach 250 Jahren immer noch in der Hitparade ist. Ich meine, Handel in diesem, mit dem Maß gemessen, ist ein U-Komponist gewesen, aber natürlich auf höchstem Niveau.
Ja, natürlich. Er war auch ein Dienstleister im Übrigen, ja, wie ein Filmkomponist. Er musste für bestimmte Situationen, wurde von ihm verlangt, ein bestimmtes Genre zu erfüllen.
Mhm. Dienstleister, Informationsdienstleister sind auch wir, aber ich fürchte, unsere Informationszeit neigt sich schon wieder auf bittere Art und Weise dem Ende.
Schade eigentlich, aber wir werden ja noch was hören und darauf freuen wir uns. Da werden wir die Frau Eisenreich gleich nochmal an ihre Geige bitten. Bedanken uns bei unseren Gästen, Geigerin und Dozentin für Filmmusik Martina Eisenreich, den Filmmusikprofessor Matthias Raue und unseren Redakteur.
Ja, ein Dank geht natürlich auch an unser Team in der Sendetechnik Winfried Messner und Roland Böhm, Regie Christoph C. Stechbart, Redaktion Alexandra Maria Dielitz. Nachhören können Sie die Sendung wie immer unter nmz.de/taktlos.
Da finden Sie auch Informationen zu unserem nächsten Thema. Wir starten wieder im Februar mit Vorschlägen zur Revolutionierung des Urheberrechts. Am Mikrofon verabschieden sich Marlene Reichert
und Theo Geißler. Und Martina Eisenreich steht schon mit der Geige am Kinn im Kreise ihres Quartetts. Und wir hören jetzt die vier Musikanten mit einer alten osmanischen Weise, die Ihnen vielleicht aus Pulp Fiction bekannt ist.